zwischen Hamburg und Haiti.
Alte Schiffe, hängende Schuhe und dänische Kuchen. In Flensburg weht der Dannebro, eine Sendung von Sebastian Pazzani.
Die Flensburger Innenstadt beginnt am Wahrzeichen der Stadt, dem Nordertor. Dahinter liegt der IC Möllerplatz. Hier geht es meist gemütlich zu. Vor dem kleinen Café sitzen einige Flensburger, genießen die Sonnenstrahlen und tauschen den neuesten Tratsch aus. Klönschnack an der Flensburger Förde. Die ist nur wenige Schritte entfernt. Die leichten Windböen, die um die Häuser wehen, tragen den Duft des Meeres in die Gassen.
Häufig ist das zweite Wahrzeichen der Stadt hier schon zu hören. Ein Geräusch, das die Flensburger kaum noch wahrnehmen. Die Crew des Dampfers Alexandra testet regelmäßig die mehr als 100 Jahre alte Technik. Und das auch schon mal lautstark.
Der schwarze Potz mit dem gelb-blauen Schornstein liegt umgeben von Segelbooten an einem Holzsteg an der Schiffbrücke, der Promenade der Flensburger Innenstadt. Fördefahrten hinüber nach Dänemark sind seit einigen Jahren wieder angesagt. Genau wie vor 100 Jahren. Stilecht auf dem Salondampfer. Die Arbeit des Maschinisten Lothar Bentsch beginnt schon viele Stunden, bevor die ersten Fahrgäste an Bord gehen. Im engen Maschinenraum riecht es nach Kohle und Öl. Hier unten sind es 35 Grad. Mit Schweißperlen auf der Stirn schippt er Kohle in den mächtigen Kessel.
So 12 Stunden vorher heizen wir an, weil wir den Kessel langsam hochheizen müssen, dass wir immer eine gleichmäßige Belastung haben. Der Kessel ist natürlich das Herzstück, also fangen wir das ganz behutsam an. Und gerade mit so einer alten Dame und einem 107 Jahre alten Kessel sind wir besonders vorsichtig.
Es darf also nicht allzu viel kesseln. Dennoch muss irgendwann ein neuer her. Und der muss originalgetreu gebaut werden. Erst kürzlich wurden Teile des Rumpfes auf einer Werft erneuert. Die alte Dame in Schuss zu halten, kostet Hunderttausende. Ein Förderverein kümmert sich um die Finanzierung. Viele Flensburger spenden.
Jo, passt.
Das muss wahre Liebe sein. Kapitän Günther Herrmann, ein ehemaliger Wasserschutzpolizist, setzt sich seit Jahren für die Alexandra ein, die in Flensburg nur liebevoll Alex genannt wird. Viele Menschen in der Stadt hängen an dem alten Schiff, sagt er. Das liege an den Erinnerungen, die viele Flensburger mit dem Schiff verbinden.
Wir haben gerade letztens in alten Fotoalben Bilder gefunden, wo ich hier als Vierjähriger auf der Brücke stehe mit meinem Bruder. Und im Hintergrund ist die Habicht, meine ich, zu sehen, also ein Förderdampfer. Und da war die Alex natürlich auch, es war das Vorzeigeschiff, das Paradeschiff. Die Kinder sind damit zur Schule gefahren.
In den 70er Jahren interessierte sich niemand mehr für den Salondampfer. Die Alex rottete an einem Steg auf dem Ostufer vor sich hin. Einer kleinen Gruppe Flensburger Enthusiasten ist es zu verdanken, dass der Pott nicht im Hochofen gelandet ist. Viele in der Stadt hielten sie damals für Spinner.
Da wuchsen dann die Bäume aus der Walschiene raus. Die Maschine war nur noch ein riesiger Rostklumpen. Und dann hat eine Gruppe von aus heutiger Sicht verstrahlter Leute hat die Alex für eine Mark bekommen. Man muss sich einen Kopf fassen und sagen, wie kann man der Meinung sein, man kann es wieder in einen fahrfähigen Dampfer verwandeln. Man muss da schon sehr viel Idealismus dann aufbringen. Aber es hat geklappt.
Lothar Benschs Arbeit im stickigen, heißen Maschinenraum ist fast erledigt. Alles ist vorbereitet für die Fahrt über die Förde. Nur die Funktion des Maschinentelegrafen muss noch einmal durchgespielt werden. Alles funktioniert. Der Fahrt über die Förde nach Dänemark steht nun nichts mehr im Wege. Förde ist übrigens das deutsche Wort für Fjord. Bevor die Fahrgäste kommen, haben Kapitän und Maschinist aber noch etwas Zeit, es sich auf dem Oberdeck bequem zu machen und den Blick über ihr Flensburg schweifen zu lassen. Für norddeutsche Verhältnisse ist die Stadt erstaunlich hügelig. Links und rechts der Förde liegen steile Hänge, die während der Eiszeit von den Gletschern aufgeschoben wurden. Fast sieht es so aus, als wäre Flensburg auf mehreren Stockwerken gebaut. Unten am Hafen stehen dicht an dicht bunte Kapitäns- und Kontorhäuser. Weiter oben folgen schlichte Wohnblöcke. Und ganz oben thronen schließlich große Prunkbauten über der Stadt.
Viele der stattlichen Speicher sind in einer Zeit entstanden, in der Flensburg eine reiche Handelsstadt war und sich als Rummetropole Europas einen Namen machte. Das braune Gold, wie er genannt wurde, sorgte für einen kräftigen Aufschwung. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es mehr als 150 Spirituosenhäuser. Nur ein einziges Unternehmen ist aus dieser Zeit geblieben.
Im Innenhof eines roten Fachwerkhauses riecht es kräftig nach Alkohol. Etwas versteckt steht hier die Marienburg, der Sitz von Johansen Rum. Martin Johansen führt das Unternehmen in vierter Generation und produziert noch heute so wie sein Urgroßvater. Allerdings hat er sich eine Besonderheit einfallen lassen, die erheblich mehr Arbeit macht. Die Rumbuddel des Unternehmens steht nämlich schief und passt deshalb nicht in die Abfüllanlage. Jede einzelne Flasche füllt Johansen deshalb per Hand ab.
Das geht jetzt nicht rein maschinell wie bei Standardflaschen. Das ist so eine Schmuckflasche und die muss halt durch die Maschine geführt werden.
An der Wand hinter der modernen Maschine lagert der Rum in Eichenfässern. Von dort aus wird die Spirituose in die Abfüllanlage gepumpt.
Also die Holzfässer, die hier stehen, sind keine Attrappe, sondern da liegt wirklich noch der Rum drin. Also 8000 Liter sein oder so, hier die rumliegen, wo der Rum liegt. Und ja, die warten dann auf die Abfüllung.
Allerdings, das räumt Martin Johansen ein, wird der Grundstoff des Flensburger Rums, die sogenannte Maische, in riesigen Plastikfässern aus Jamaika angeliefert. In Flensburg wird das Destillat dann mit Wasser und geschmacksneutralem Agraralkohol vermischt. Anschließend kommt das braune Gold zum Reifen in die Holzfässer. Und die lagern auf dem Dachboden. Außerdem verfügt Martin Johansen über eine Art Rumlabor. Immer mal wieder erfindet er neue Sorten. Dafür braucht man viel Geduld und einen feinen Gaumen, sagt er.
Man stellt eine kleine Probe her und arbeitet mit der Pipette. Und wenn er ein bisschen gelegen hat, hat er sich auch noch ein bisschen verändert. Dann muss man nochmal probieren. Und entweder gefällt es einem oder man muss ihn gefallen machen. Also man tut da noch ein Schüppchen dazu oder da noch ein bisschen mehr Rum rein. Oder wenn er wirklich zu kräftig ist, dann muss man halt doch nochmal ein bisschen mehr Wasser reintun. Dann setzt man ihn weiter runter auf Trinkstärke. Oder man macht komplett einen neuen Ansatz.
Heute ist keine Zeit für die ruhige Arbeit im Labor. Martin Johansen schnappt sich eine Sackkarre und einige verpackte Kartons mit schiefen Rumflaschen und lädt sie in seinen Lieferwagen. Martin Johansen liefert seinen Rum in Flensburg selbst aus.
Die Flensburger Fußgängerzone ist genau 1 Kilometer lang. Kerzengerade führt sie vom Südermarkt zum Nordermarkt und verbindet so die beiden größten Marktplätze der Stadt miteinander. Hier hatte übrigens einst Beate Use ihren ersten Laden, das Fachgeschäft für Ehehygiene. Die meisten Einheimischen nennen sie die G-Straße, wörtlich übersetzt aus dem Dänischen Gårgade. Dänisch hat generell einen großen Einfluss auf die Kultur dieser Stadt. An mehreren Häusern der G-Straße weht die dänische Flagge, der Dannebrog. An manchen Tagen klingeln hier mehr Kronen als Euro in den Kassen der Geschäfte und es wird mehr Dänisch als Deutsch gesprochen. Doch nicht jeder, der Dänisch redet, ist aus dem Königreich angereist. 50.000 Menschen in der Stadt und im Umland gehören der dänischen Minderheit an. Flensburg selbst zählt knapp 90.000 Einwohner, die Punktezähler des Kraftfahrtbundesamtes inklusive. Das Pendeln über die Grenze ins Nachbarland gehört für viele Menschen zum Alltag.
Wie für Michael Kittelsen von der dänischen Insel Alsen. Am Nordermarkt kennen ihn alle nur als Migge. Vor 6 Jahren hat der stämmige Mann hier seine Migges Danish Bakery eröffnet. Und die läuft wie geschnitten Brot. Nach der Arbeit in seiner Backstube auf Alsen fährt er fast an jedem Tag in die Stadt, um eine Flensburg-Schicht einzulegen. Aus einem großen Berg Teig schneidet der dänische Bäckermeister Stücke knetet sie und füllt sie schließlich in Backformen. Und dann ab mit ihnen in den vorgeheizten Ofen. Mit geübten Handgriffen schiebt er dann den Wagen mit den schon gebackenen Broten zum Verkaufstresen. Weil die Backstube offen ist, können ihm seine Kunden bei der Arbeit zusehen. Ihm sei dann nicht so langweilig wie in seinem dänischen Dorf, scherzt Michael Kettelsen. Er möchte auch ein bisschen skandinavische Kultur nach Flensburg bringen.
Die Dänen haben eine ganz andere Brotkultur als hier in Deutschland. Ich glaube, in Dänemark haben wir ein bisschen mehr Liebe für die Sachen, was wir machen. Und wir backen ein bisschen mehr frisch. Das könnten die Deutschen auch davon was lernen. Brot muss ja nicht um 5 Uhr morgens fertig sein, wenn die Leute erst um 9 kommen.
Migge und seine Kollegen halten sich nicht an starre Backzeiten und auch nicht immer an die Rezepte. Mit den Zutaten wird gern experimentiert. Immer mal wieder gibt es neue Sorten. Auch mit der Produktion von dänischem Kuchen hat er gut zu tun.
Wir machen Bäumstänge mit Marzipan, Nusssäcken mit Mazarinmasse und so. Gulerodskage, ja. Ja, das wollen die Leute auch super gern, so etwas. Squashkage, das ist ja Zucchini-Kuchen und so etwas. Und Kai-Kuchen, das ist so der grüne Frosch.
Viele Kuchenstücke, die Migge Kettelsen und seine Mitarbeiterin Özge Gül Kilicoglu hinter die Auslage schieben, sind knallbunt. Der Kaikuchen zum Beispiel ist grasgrün. Die Süße kann man den Teilchen förmlich ansehen. So ist es nun mal in Dänemark. Sehr bunt und sehr süß. Obwohl das Königreich nur einige Kilometer entfernt ist, wissen nicht alle Kunden mit den dänischen Spezialitäten was anzufangen.
Das sehen sie nicht oft. Und dann erklären wir denen das. Also es wird wirklich viel gefragt, was da drin ist, was Spezialität ist. Aber sie sagen selbstverständlich, dass es sehr süß ist und bunt. Ja.
Die ersten 2 Jahre war super hart. Die Deutschen müssen sich erst daran gewöhnen. Und das geht eine Zeit, ehe du die Kunden dazu hast. Aber jetzt, wo es funktioniert, dann ist es ja auch super toll, dass die Leute es langes dehnen. Wollen gerne dänische Brötchen, wollen gerne dänische Wiener Brot haben und Brot und so. Und das finde ich ja ganz, ganz toll.
Offensichtlich schmecken ihm die eigenen Kuchen selbst sehr gut. Sein Leibesumfang entspricht eher nicht dem idealen Body-Mass-Index. Und dann muss der stämmige Mann mit der süßen Ader gleich wieder ran. Die nächsten Brotlaibe müssen in den Backofen.
Typisch für Flensburg sind die historischen Kaufmannshöfe in der belebten Fußgängerzone. Die Höfe sind dicht bebaut mit bunten Kapitänshäusern und mit Ranken bewachsenen Fachwerkhäusern. Türme und Brunnen zieren einige der heimeligen Kaufmannshöfe. Die Grundstücke wurden im 17. und 18. Jahrhundert bebaut, als viele Kaufleute am Wasser leben wollten. Heute beherbergen sie kleine Restaurants und Cafés. Im Sommer sitzen die Menschen gern draußen. Und natürlich hört man auch oft dieses Geräusch. Es flänzt. Bölkstoff aus der Bügelflasche. Der Südwind weht den Duft von frisch gebrautem Bier in die Innenstadt. Die Brauerei ist nicht weit entfernt. Es gibt auch Höfe ohne Gastronomie, zum Beispiel den Künstlerhof. Hier gilt ein einfaches Prinzip. Unten gibt es hohe, helle Ateliers, darüber leben die Künstler.
Wie Rainer Prüss. Die grauen Haare vorn raspelkurz, hinten dagegen lang, der Vollbart akkurat gestutzt. Prüss ist Musiker, Innenarchitekt und Unternehmensberater. Außerdem hat er als Designer Luxusjachten und sogar einen Königsthron entworfen. Und so ganz nebenbei auch das Logo der Stadt Flensburg. Als Prüss Mitte der 60er Jahre von Meldorf an der Nordsee nach Flensburg kam, wollte er eigentlich nur an der Werkkunstschule studieren und dann schnell in eine Großstadt ziehen.
Schon im 2. Semester dachte ich, eigentlich eine tolle Stadt. Also das Wasser so dicht dran, die dänische Südsee vor der Nase, als ich dann das erste Mal hier gesegelt hatte. Und dann merkte ich, diese Stadt hat eine Dimension. Also Nordermarkt, Südermarkt, diese Distanzen dazwischen, alles fußläufig machbar. Man konnte seinen Nachbarn und seinen Milchmann an der Ecke kennen und trotzdem schon so ein bisschen großstädtischer, dass man sich auch in der Menge verlieren konnte sozusagen.
In den 70er Jahren war die kreative Szene allerdings nicht sehr willkommen in der Stadt. Es fehlte an geeigneten Räumen und bezahlbaren Ateliers. Die Stadtverwaltung ließ viele der alten Höfe abreißen, um moderne Kaufhäuser zu bauen. Nicht zuletzt die kreative Szene machte gegen diese Stadtpolitik Druck.
Wir saßen zusammen mit 5, 6, 7, 8 Malern, Grafikern, Künstlern irgendwie bei einer Kunstlehrerin hier. Und da war der damalige Museumsdirektor auch dabei. Und wir juxten so rum und sagen, wir hauen hier ab in Flensburg. Hier gibt es keine richtigen Ateliers und gar nichts. Und Flensburg ist irgendwie auch kunstfeindlich. Und sagt er, nee, meint ihr das wirklich? Dann gucke ich doch mal, ob da sich nicht Ateliers finden oder bauen lassen.
1979 entstand der heutige Künstlerhof. Prüss zeigt auf ein kleines blaues Fenster im Dachgeschoss. Dort oben war einst seine erste Wohnung im Hof. Mittlerweile ist er auf die andere Seite umgezogen. Aber das Konzept hält er noch immer für ideal.
Wenn man so will, ist es wie auf dem Dorf. Hier läuft zum Beispiel jetzt der kleine Jan immer rum. Er hat hier mit allen Kontakten, kommt bei mir ins Atelier, will auch mal die Gitarre anplinksen. Ja, und dann geht er vorne zu Ralf, der da malt, auf großen Leinwänden. Da darf er dann auch mal einen Pinsel nehmen und malen und so. Ja, wenn man so will, eine dörfliche Familie. Alle passen aufeinander auf. Da gibt es hier Konzertina, die ich richtig gerne spiele. Das ist so eine kleine sechseckige Drückschachtel.
Nur wenige Schritte vom Künstlerhof entfernt zieht sich eine belebte Kopfsteinpflasterstraße durch die Stadt. Die Norderstraße ist so etwas wie das multikulturelle Szeneviertel der Stadt. Neben kleinen Kunst- und Antikgeschäften befinden sich hier auch die Einrichtungen der dänischen Minderheit, zum Beispiel die Zentralbibliothek für Südschleswig. Die meisten Touristen interessieren sich weniger für die Häuser. Sie laufen mit Blick nach oben gerichtet zwischen ihnen hindurch, die Smartphones stets in Richtung Himmel gerichtet. Grund sind die zahlreichen Schuhe, die über der Straße baumeln. Sneakers, ausgelatschte Wanderstiefel, aber auch elegante Sandalen. Zu Hunderten wurden die Paare zusammengebunden und über die Leinen geworfen, die zwischen den Häusern gespannt sind. Dass die Drahtseile noch aus der Zeit der alten Straßenbahn stammen, ist kein Geheimnis. Aber woher kommen die Schuhe? Das fragte sich sogar schon das New Yorker Reisemagazin Travel and Leisure und kürte die Norderstraße zu einer der verrücktesten Straßen der Welt.
Unter den Einwohnern und Geschäftsinhabern hat fast jeder so seine eigene Theorie.
So wie ich mal gehört habe, ist das für die Abiturienten, die da alles bestanden haben.
Ich habe nur gehört, dass es irgendwie wohl von einem alten Schuster oder mit einem alten Schuster zu tun haben soll. Der hat wohl irgendwie mit einer Tradition mit irgendwas angefangen und ich glaube, ihm zu Ehren haben die Leute die Schuhe aufgehangen.
Dass da von WGs war, dass da viele Turnschuhe standen und die haben nicht so gut gerochen und dann haben die einfach rausgeworfen. Auch.
Das ist irgendwie, wenn man ein paar Schuhe gekauft hat, dann durfte man seine alten Schuhe darüber hängen, dann hat man Rabatt gekriegt.
Wer 10 Flensburger fragt, bekommt 10 verschiedene Antworten. Die hängenden Schuhe der Norderstraße bleiben also weiter ein Mysterium, aber auch ein Touristenmagnet.
Ich möchte nach Hause, zu Hause will ich sein.
Eine schmale Gasse verbindet die Norderstraße mit dem Hafen. Der Oluf-Samsung-Gang mit seinen eng aneinander gebauten bunten Häuschen war bis vor wenigen Jahren das Rotlichtviertel der Stadt. Heute sitzen keine Damen mehr in den Fenstern. Wo sich einst Seefahrer auf Landgang amüsierten, leben jetzt Familien. Viele Flensburger sagen, der urige Gang mit seinen historischen Straßenlaternen und den schiefen Pflastersteinen sei die schönste Straße der Stadt. Und die führt wieder hinab zum Hafen.
Schön, Dänse-Koller von Crazy Horse.
Die Flensburger Museumswerft erinnert mit ihren roten Holzhäusern direkt an der Förde an Schweden. Es riecht nach frisch gesägtem Holz und Lack. An jeder Ecke wird gesägt und gehämmert. Zwischen den Häuschen stehen halbfertige Holzboote, viele durch Planen vor Wind und Wetter geschützt. Seit 20 Jahren werden hier Segelschiffe aus Holz gebaut und repariert, immer nach historischen Originalplänen. An einem der aufgebockten Schiffe arbeitet Bootsbaumeister Thomas Frömming. Er hockt mit seinem Werkzeug an Deck. Er verrichtet eine Arbeit, die heute kaum noch jemand kennt.
Ich kalfatere, das heißt also, ich dichte die Plankennähte mit einem entsprechenden Dichtmittel ab. Nachdem das eben halt kalfatet worden ist, wird es dann mit Pech noch ausgegossen, sodass wir nachher diese schwarzen Fugen bekommen, die man ja so kennt.
Von dem aufgedockten Schiff aus ist in der Ferne das Riesendock der Flensburger Schiffbaugesellschaft zu erkennen. Sie ist die richtige, große Werft der Stadt und baut Fähren für den Weltmarkt, natürlich aus Metall. Das ist so gar nicht die Welt des Flensburger Bootsbaumeisters Frömming. Er schätzt an seiner Arbeit etwas ganz anderes.
Natürlich das Material an sich, Holz. Es fässt sich einfach schön an, es ist leicht zu bearbeiten, wenn man es denn kann. Es hat einfach eine einfache Faszination und es riecht gut. Es ist einfach ein schöner Werkstoff.
Und mit diesem Werkstoff haben die Mitarbeiter Großes vor. Uwe Kutzner steht mit seinem Bauplan vor einem ungefähr 5 Meter hohen Schiffsmodell. Der Mann mit der runden Brille und dem grauen Bart kam vor 20 Jahren nach Flensburg. Mit einer Mission. Er wollte eines der Handelsschiffe nachbauen, die die Stadt um 1780 zu Reichtum gebracht haben. Einen Westindiensegler. Doch sein Großprojekt musste er zunächst immer wieder verschieben.
Wir haben festgestellt, dass so ein Schiff an einer Anfangsphase hier mit unseren Möglichkeiten gar nicht zu wuppen war. Das war klar. Als wir hier die Werft 96 aufgebaut haben, merkten wir auch, dass wir da mit dem Personal, was uns zur Verfügung stand, so nicht weiterkamen und haben dann mit kleineren Schiffen begonnen.
Eigentlich hat er die kleine Werft nur gegründet, um den riesigen historischen Segler nachzubauen, erzählt Kutzner. Und nun soll das Mammutprojekt endlich beginnen. Doch der 40 Meter lange Rumpf des Holzschiffes wird nur knapp auf das Gelände der Mini-Werft passen.
Das machen wir ganz einfach. Wir fangen einfach an und werden das Ganze so gestalten, dass wir wahrscheinlich das Schiff nur zur Hälfte in Längsrichtung bauen. Das heißt also der Länge nach aufschneiden, sodass das Publikum beim Bauen permanent zugucken kann.
Zusammengesetzt wird der Westindiensegler erst, wenn beide Seiten des Schiffes fertig sind. Bis der Nachbau des historischen Holzschiffes zu Wasser gelassen wird, können 10 bis 15 Jahre vergehen. Da sind sich die beiden passionierten Bootsbauer einig. Obwohl sie so lange gewartet haben, bis es losgeht, wollen sie eines auf gar keinen Fall: Stress. Deshalb machen sie jetzt auch erst einmal Mittagspause. Auf dem Holzsteg hinter der Museumswerft gibt es eine kleine Bude, die natürlich Fischbrötchen verkauft. Hier gucken Thomas Frömming und Uwe Kutzner über die Förde und schnacken über ihre Lebensträume aus Holz.
Doch Flensburg kann auch laut. Besonders wenn Handball gespielt wird. Das Lokalderby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem Erzrivalen THW Kiel gilt als Klassiker. Die Halle kocht, der Boden bebt und nur der Laie wundert sich. So viele Emotionen hoch im Norden?
Die SG ist mehr als ein Verein. Ein Lebensgefühl, sagen die Flensburger. Thomas Mogensen findet das auch. Der große Mann mit dem Bart spielt im Rückraum, schon seit 10 Jahren. Als Spielmacher zieht er die Fäden, bestimmt Rhythmus und Tempo. So eine Begeisterung habe er noch nie irgendwo erlebt, erzählt der Däne.
Die Zuschauer der ganzen Stadt, alle reden über dieses Spiel. Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch deswegen, dass ich hier in meinen Sinn der Jahr jetzt reingeht, dass dieser Zusammenhalt und wie die Stadt mitfiebert. Also das ist so familiär irgendwie, dass es schwer so zu jemandem zu beschreiben, der nicht hier war. Aber man merkt ja schon, dass wenn du erst hier reinkommst und das richtig unter deinen Haut kriegen, dann ist das schon schwer wegzukommen wieder. Und das habe ich auch selber gemerkt.
Mit leuchtenden Augen erzählt der Handballprofi von Gänsehautmomenten. Von Fans, die gleich nach dem Sieg auf das Spielfeld stürmen oder auch schon mal auf einen Schnack in den Spielerbereich kommen, wenn es nicht so gelaufen ist. Man kennt sich. Die Distanz zwischen den Handballern und ihren Fans ist gering. Spieler mit Starallüren? In Flensburg Fehlanzeige. Das würde nicht zur SG passen, findet Mogensen. Der Verein sei skandinavisch bodenständig. Das ist genau das, was die Fans auch so mögen. Zwei dieser Fans sind Lena Frankenbusch und Astrid Jönk. Die beiden jungen Frauen sitzen bei jedem Spiel auf der Tribüne. Egal, ob in der Flens Arena oder bei Auswärtsspielen. Gebannt verfolgen die beiden den Spielverlauf. Dann ist die erste Halbzeit zu Ende. Lena und Astrid fachsimpeln über das Spiel und über die Philosophie ihres Lieblingsvereins.
Also was mich an der SG doch am meisten fasziniert, ist, es ist ein großer Verein, es ist ein bekannter Verein, der auch international spielt, aber es ist trotzdem sehr familiär geblieben. Und das finde ich das Schöne, dass es man ein Teil des großen Ganzen ist.
Fan der SG Flensburg-Handewitt ist die junge Frau mit den kurzen Haaren schon seit Jahren. Bisher kam sie immer zu Besuch nach Flensburg. Die Stadt und natürlich ihre SG haben sie letztlich überzeugt. Vor einigen Monaten ist sie von Stuttgart sogar an die Flensburger Förde gezogen. Und natürlich ist sie jetzt auch Mitglied der Wikinger. Der Fanclub des Handballvereins hat fast 250 Mitglieder. Auch Astrid Jönk gehört dazu.
1989 war ich das erste Mal in der Halle, war vorher, muss ich ja zugeben, THW-Fan. Und ich war in Handewitt und habe mich in die Mannschaft und vor allen Dingen auch in diese Stimmung verliebt. Also es ist immer Leidenschaft, egal ob auf dem Feld oder auf den Tribünen. Man kämpft zusammen, man gewinnt zusammen, man verliert aber auch zusammen. Und es wird hier nicht vorkommen, dass man sich gegen die eigenen Spieler wendet. Leute so wie Lena und ich, die viel auch auswärts dabei sind, das in anderen Hallen erleben, dann merkt man eben, dass das bei der SG etwas ganz Besonderes ist.
Und dann geht's wieder rein in die Halle, zur zweiten Halbzeit. An diesem Abend ist die SG Flensburg-Handewitt ihrem Erzrivalen aus Kiel schließlich überlegen. Es wird sicher eine lange Nacht mit dem ein oder anderen ploppenden Bier oder auch Flensburger Rum am Nordermarkt, Südermarkt oder am Flensburger Hafen. Auch der Spieler mit der Nummer 10, Thomas Mogensen, freut sich. Trotzdem gibt er sich auch nach diesem Sieg gelassen. Eben typisch bodenständig in Flensburg.
Aber das ist ja auch nur ein Spiel von vielen. So, wenn du was erreichen willst, musst du ja auch in die anderen Spiele was leisten. Das bringt ja nicht nur, dass du die Derbys gewinnst, wenn du das in den Rest der Saison nicht gut machst.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal alte Schiffe, hängende Schuhe und dänische Kuchen. In Flensburg weht der Dannebro, eine Sendung von Sebastian Parzani. Es sprachen Svenja Pages und Volker Hanisch. Technik Philipp Kettenmann. Regie Doris Jankowski. Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Mare TV von 20.15 Uhr an über die Grafschaft Kent in England und ab 21 Uhr über Irlands schönste Klippen. Thank you all.